Ansonsten übergebe ich jetzt an den Referenten, Herrn Dr. Reinecke von SUSE, und er wird uns zum Thema Host-Based Dismirroring sicherlich einiges berichten.
Ja, also einen schönen guten Tag. Ich bin Hannes Reinecke, ich bin von der SUSE und das hat sich gerade wieder ausgestellt. Idiot. So, es geht um Host-Based Dismirroring. Also, das sind wieder mal sehr viele Begriffe in einem gemengt. Worum es geht, ist quasi ein Diskmirroring auf SAN-Arrays. Erstmal Diskmirroring. Das ist ja wahrscheinlich in allen bekannt, nehme ich mal stark an. Das heißt, läuft da unter RAID 1 oder RAID 10, je nachdem. Und RAID steht für Redundant Array of Inexpensive Disks. Wobei das Inexpensive so ein bisschen leicht gelogen ist. Denn so wirklich billig sind sie auch nicht, zumal, wie mir jetzt ein Festplattenhersteller versicherte, man auch spezielle Platten braucht, um überhaupt da RAID drauf machen zu können. Das Ganze läuft unter dem Stichwort TLER, Time Length Error Recovery. Time Limited Error Recovery. Das haben tatsächlich eine spezielle Firmware, damit man sie überhaupt in RAID einsetzen kann. Also, wie gesagt, worum es geht, ist, man haut halt einfach mehrere Platten zusammen zu einem größeren Device und mit dem Ziel, dass man halt da bessere Performance oder bessere Availability rauskriegt bei diesen Teilen. Da gibt es natürlich mehrere Methoden, wie man die jetzt zusammenschieben kann. Das sind denn die gefürchteten RAID-Levels, die wahrscheinlich Sie alle kennen. Hier sind nochmal kurz aufgelistet, denn man kennt so RAID 0 und RAID 1, das ist irgendwie jedem bekannt, und dann RAID 5, RAID 6 auch noch, aber dazwischen war da auch noch was. Warum ist denn da? Da gibt es doch auch bestimmt was dazwischen. Ja, gibt es auch. Das ist dann RAID 2 und RAID 3. Das ist denn auf Bit- oder Byte-Level. Also man macht dann quasi berechnet dann die Parity auf Bit- oder auf Byte-Level, theoretisch, was ein bisschen schwierig ist, weil man mit Platten gar keine Bit- und Byte-Weise-Addressing hat. Deswegen macht das komischerweise keiner. Es gibt noch RAID 4, das ist Block-Level-Parity, wo man allerdings eine dedizierte Platte hat. Das hat NetApp gemacht, aber jetzt auch nicht mehr. Und dann gibt es halt noch die Levels, die man so kennt. Das ist RAID 5 mit Distributed Parity. Das heißt, man berechnet auch die Quersumme, aber die Quersumme wird nicht auf einer dedizierten Platte gespeichert, sondern es wechselt sich immer ab, wo jetzt die Quersumme und wo jetzt die Daten gespeichert sind. RAID 6 ist dasselbe, bloß dass man nicht eine, sondern zwei Quersummen hat, damit, falls eine aus, man die andere hat. Und RAID 10, was gibt es auch noch? Das ist dann eine Kombination zwischen RAID 1 und RAID 0, also Striping und Mirroring. So, das Ganze ist ja total super und natürlich gibt es Hardware-Implementationen davon. Das sind die gefürchteten RAID-Controller. Darum gibt es jetzt momentan noch genau drei. Die anderen wurden alle aufgekauft oder sind selbstständig untergegangen. Welcher am meisten eingebaut wird, ist wahrscheinlich das Smart Array von HP. Also sämtliche HP-Server haben dieses Ding drin. Das läuft auch unter dem CCSS-Namen. Dann gibt es, mein Freund, die Mega-Raids. Und PMC Sierra gibt es noch. Das sind die PMC, die haben auch Adatec aufgekauft. Das ist jetzt auch bei denen mit bei. So, ich habe da mal so ein Ding abgebildet, was man zwar nicht gut sehen kann, aber trotzdem, so sieht die Karte aus. Das ist jetzt ein Mega-Raid, das ist ein IBM-rebranded Mega-Raid, aber trotzdem. Das hat denn da, wie man sieht, einen fetten Chip, welcher die RAID-Engine hat. Davor sind noch zwei Chips, welche dann den SAS-Controller machen und das war's. Je nachdem, wie viel Geld man dafür ausgibt für diese Teile, kriegt man entweder einen, welcher tatsächlich die Firmware hat, also welcher tatsächlich das Ganze in quasi ein ASIC hat, welcher die RAID-Berechnung macht, oder wenn man weniger Geld ausgibt, dann wird das alles in Firmware abgehandelt. Wenn man noch weniger Geld ausgibt, dann macht es das BIOS und man muss dann selber schauen, dass man das irgendwie zusammenbastelt. Das sind dann die Software-RAID-Implementationen. Das ist also das BIOS, das ist dann diese BIOS-RAID-Geschichte, was jeder bestimmt schon mal im BIOS gesehen hat, wo man dann auf einmal RAID einstellen kann und sich dann wundert, dass nichts tut. Weil diese RAID-Implementation, die schreibt die Metadaten auf die Platte und dann muss halt das OS sehen, dass es die Metadaten wieder voneinander kriegt. Dann gibt es auch die reinen Softwarelösungen, also die Betriebssystemimplementationen. Das ist dann zum Beispiel Linux MD, um das es dann nachher auch gehen wird. Also wer MD nicht mag, der, da ist die Tür. MD ist aber scheiße, also ihr könnt, also egal. Gut. So. Was ist jetzt das Problem hier? Also, Administration. Typischerweise geht es in Rate-Termen aus, alles geht. Erstmal. Und wenn was nicht geht, gibt es einen Fehler und ich muss das irgendwie korrigieren. Typischerweise ist der klassische Workflow, eine Platte wirft einen Fehler, fällt aus oder fällt um in dem Fall. Dann geht der Array, kriegt das mit, geht in Degraded Mode, läuft aber weiter. Das ist das Ziel dahinter, dass ich trotz eines Fehlers der Hardware noch weiterarbeiten kann. Aber der Array bleibt in Degraded Mode, das heißt, da muss jetzt irgendwie ein armer Administrator daherlaufen, Platte austauschen und das Ding dann wieder zum Laufen zu erwecken. Okay, soweit so gut. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt gar keine lokalen Platten habe, sondern ein Storage Array? So ein Storage Array hat ja schon RAID Capability. Also, ein richtiges Storage Array. Es gibt natürlich auch billige, die haben das nicht, aber egal. So eins zum Beispiel, das ist jetzt eine HP EVA da unten drunter. Die hat eh schon ein RAID innen drin. Ich sehe es zwar nicht, denn die Platten, die ich kriege, sind normale Platten, aber das sind de facto Platten auf dem RAID abgebildet. Und das Array wird auch sämtlicher Fehler, die es intern hat, irgendwelche Plattenausfälle, die kriege ich niemals mit. Da muss ich tatsächlich auf die Array-Management-Software drauf gucken, um festzustellen, dass da eine Platte kaputt ist. Wie hier bei diesem. Das sieht man jetzt nicht so gut, da ist tatsächlich orange. Die ist nämlich ausgefallen, die Platte. Das habe ich auch nach einem halben Jahr gemerkt, dass die Platte ausgefallen war. Ja gut, warum soll ich da jetzt Mirroring drauf machen? Ist doch völlig unsinnig. Das macht es doch eh schon intern. Dachte ich. Bis vor 2 Jahren. Und hab's dann auch dementsprechend gesagt, hey Leute, das ist scheiße, ihr habt ja eh ein Array, was soll der ganze Scheiß? Naja, vom Prinzip schon. Nur, auch die Dinger können ausfallen. Und das ist dann ein wenig blöd, wenn die denn ausfallen, denn dann habe ich einmal gar nichts mehr. Denn hilft mir auch die ganze, wenn jetzt da der Strom ausfällt, wie eine größere Softwareentwicklungsfirma ab und zu mal mit ihrem Serverraum passiert, dass einfach der Strom ausfällt, weil sie wieder mal nicht auf das Powerlimit geachtet haben. Dann sind die Dinger einfach aus. Und dann können die so viel RAID machen, wie ich will. Die sind dann spätestens nach 2 Stunden, wenn da irgendwie die Batterie ausläuft, dann ist da einfach Schicht. Das ist blöd. Außerdem gibt es noch richtig clever Storage Arrays, die sich beim Firmware-Update auch totstellen. Dann macht man ein Firmware-Update und das ganze Ding stellt sich tot. Coole Idee. Naja gut, also man könnte jetzt Multipath da einsetzen, aber das macht auch nicht so alles richtig, denn so, Und außerdem, wenn man da irgendwie HA macht, dann ist es schon mal zweimal nicht so gut, weil ich da irgendwie Antwortzeiten haben will, was ich da nicht so wirklich garantieren kann. Also, was tun? Naja, ganz einfach, wenn einer ausfällt, nehme ich halt einen zweiten. Mache ich halt 2 Storage Arrays, okay. Und, naja, aber dann müssen diese Storage Arrays sich ja intern auch da irgendwie synchronisieren. Ja, okay. Aber wir haben hier unsere Freunde Storage Vendors, die haben natürlich Lösungen dafür, ganz klar. Also, hör zu, das ist überhaupt kein Problem. Hier. Lizenz, müsst ihr bloß da einspielen, überhaupt kein Problem. Ihr müsst uns zwar irgendwie so mehrere 10.000 Euro dafür zahlen, aber das ist ja kein Problem für Sie. Ja, wahrscheinlich. Problem außerdem, das geht natürlich bloß innerhalb des Vendors. Also 2 Arrays vom selben Vendor können ja vor und miteinander sprechen, aber 2 Arrays von unterschiedlichen Vendors? Also nee, das geht ja schon mal zweimal nicht. Was natürlich aber wegen blöd ist. Aber das ist nicht das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem ist, dass es äußerst schwer festzustellen ist, wo die Daten gerade sind. Denn wenn man jetzt da eine Replikation macht zwischen 2 Storage Arrays, haben wir genau 2 Auswahlmöglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder es wird synchron gemacht, das heißt, bei jedem Schreiben auf diese Lunen wird die Data rübergespielt, oder es wird asynchron gemacht. Beides ist nicht so wirklich toll. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was da so passiert, im Synchronfall. Also, wir fangen an, schreiben auf Storage Array. Okay, alles klar. Storage Array, schreibt es auf anderes Storage Array. Kriegt der Rückmeldung, jo, alles gut. Kriegt der Rückmeldung, alles grün. Und dann kann ich auf der anderen Seite nachschauen. Ja, in der Tat, ist da, alles grün. Aber schnell ist es nett. Denn ich muss nicht nur einmal schreiben von dem Host zu dem Storage Array, sondern das Storage Array selbst muss auch nochmal was anderes schreiben. Das frisst Zeit. Das geben Sie nicht gerne zu, die Vendor, die Array-Hersteller. Aber es ist tatsächlich der Fall. Wir haben es tatsächlich bei der EMC gemessen. Also ja, es kostet Zeit. Und nach mehreren Nachbohren hat auch EMC selbst nachgegeben, ja, das frisst so ungefähr 10% Performance. Leider, leider. Ist auch nicht so das, was man eigentlich will. Da habe ich irgendwie 10.000 Euro für eine Lizenz ausgegeben, welche Performance frisst. Ja, blöd. Na gut, wir können es auch asynchron machen. Ist ja kein Problem. Dann tun wir halt so, als ob es geschrieben wäre. Und das wird schon passen. Ja, okay, aber was passiert da genau? Also, wieder mal, wir schreiben da hin. Okay, Array sagt, jo, alles ist grün. Okay, dann schaue ich doch nach. Moment, was lese ich da jetzt gerade? Bestimmt nicht das, was ich da geschrieben habe. Das ist noch gar nicht drüben, denn das kommt jetzt. Das ist aber ein blöd, ne? Was ist doch gleich da drüben? Was lese ich denn da? Das macht Cluster sehr unglücklich, wenn man sowas macht. Also so richtig unglücklich. Es gibt dann also mehrere Methoden, wie man das jetzt irgendwie verhindern kann. Also entweder man zeigt die zweite Seite gar nicht, sondern spielt sie bloß im Desasterfall ein. Was richtig cool ist, wenn richtig viel Dampf auf dem Sahne ist, dennoch eben schnell ein neues Gerät einspielen, das macht bestimmt nichts aus. Bestimmt. Oder man hat es immer da, aber muss es dann irgendwie verbergen, also macht es irgendwie Read-Only, sodass ich dann im Desasterfall bloß von Read-Only auf Read-Write schalten soll, was ich natürlich auch genau mitkriege, dass ich jetzt darauf schreiben kann. Klar, woher soll ich das wissen? Herrgott, ich habe es auf Read-Only geschaltet. Also es ist alles irgendwie nicht so wirklich toll, ne? Ja, und deswegen, ja, na gut, habe ich mich denn so denn doch dazu, na gut, okay, also so ganz toll ist es doch nicht, machen wir es halt denn doch von unserer Seite aus, na gut. Aber es ist ja kein Problem. Wir haben ja MD. Machen wir MD, setzen wir MD auf Multipath auf. Dann macht das Multipath, macht so diese Fehlerbehandlung für uns. Und MD macht das Spiegeln für uns. Und alles ist gut. Ja, ja, wahrscheinlich. Leider nicht, wie ich dann feststellen musste. Es ist nämlich doch, oh Wunder, etwas komplizierter als gedacht. Das Problem hier nämlich, das primäre Problem ist, dass der Multipath typischerweise natürlich die Fehlerbehandlung macht. Multipath hat ein Setting, das gefürchtete Queue with no path. Falls jemand das hier was. Ah, du lachst, du kennst das. Was dafür da ist, wenn jetzt alle Pfade ausfallen, dann hält er die I.O. an, bis die Pfade wieder kommen. Was eigentlich normalerweise ganz cool ist, denn dann sehen wir nichts von dem Fehler, denn der Fehler wird ja eh innerhalb kürzester Zeit weggehen. Das heißt, wir haben jetzt eine leichte Verzögerung und dann geht es wieder. Ja, das ist eigentlich auch ganz toll, es sei denn, wir haben MD, denn MD will wissen, ob ein I.O.-Fehler aufgetreten ist, damit es den Pfad abschalten kann. Denn wenn es nämlich das nicht tut, weiß es nicht, dass ein Fehler aufgetreten ist. Das heißt, es wird fröhlich weiterschreiben, kriegt leider keine Rückmeldung. Das heißt, es wartet, bis es eine Rückmeldung kriegt. Das heißt, das ganze MD-Array hängt. Das ist übrigens das, was DM-Raid 1 gemacht hat. Auch eine coole Idee. Wir werden nie inkonsistent, wir schreiben einfach nicht weiter, wenn ein Fehler auftritt. Sehr gut. Ha. Na gut. Also. So, also das ist schon mal nicht so toll. Das heißt, das können wir nicht machen. Sprich, wir müssen für den MD das ein bisschen modifizieren. Sprich, wir können das Queue with no path nicht verwenden. Sprich, wir müssen dem MD erzählen, dass ein Fehler aufgetreten ist, damit wir eine gescheite Performance daraus kriegen. Okay, aber wenn wir uns entsinnen, was wir da vorhin erzählt haben, das heißt dann ja auch, dass der MD diesen Pfad in Degraded Mode schaltet oder dass er sich selbst in Degraded Mode schaltet. Das heißt aber auch, dass wir da eingreifen müssen, um das wieder zu resetten. Insbesondere für Multipathing, wenn jetzt irgendwie Link-Failure auftritt. Das heißt, ich muss dann jedes Mal irgendwie da ein manuelles Kommando angeben, damit das Ding wieder gescheit läuft. Das ist auch nicht so das, was man eigentlich will. Das heißt, da sollten wir tatsächlich was tun. Denn gerade bei Storage Arrays passiert es tatsächlich ab und zu, dass die Links, dass keine Verbindung zum Storage, zur Remote Storage da ist. Das passiert halt aus unterschiedlichen Gründen, Rekonfiguration, Link-Failure, irgendwas. Es gibt tatsächlich mehrere Gründe, warum es auftritt und es passiert auch tatsächlich ab und zu, weil wieder mal die GPICs abgeraucht sind, was der Zeiger was. Das sind aber tatsächlich temporäre Fehler, die man eigentlich automatisch behandeln sollte. Und dafür braucht man denn natürlich, sollte man dann einfach auch ein Programm haben, welcher das denn so macht. Dieses Programm gibt es, oh Wunder, hat hier jemand geschrieben, was denn heißt MD Monitor? Ja, sehe, ich weiß. So, also, das ist dafür da, die MD-Devices zu überwachen, um reagiert auf U-Events, wenn die Platten selber irgendwelche Änderungen haben. Und das stößt dann irgendwelche Aktionen an, um denn die Platten wieder zum Leben zu erwecken. Das Problem ist dabei, das läuft asynchron zu MD, aus notwendigen Gründen. Das heißt, man muss dann auch tatsächlich nachschauen, wenn man jetzt aus zwei Quellen Events hat, wenn man jetzt Events von vom UDEV kriegt und Events von MD, sollte man das auch korrelieren, welche Events gehören jetzt zu was, damit man da keine Race Conditions reinkriegt. So, das Ding ist in der Lage, festzustellen, ob der Array in Degraded Mode geht. Denn in Degraded Mode geht ja automatisch. Dass es da reinfällt, ist überhaupt kein Problem. Aber es überprüft nach dem Pfad, und wenn der Pfad wieder da ist, dann fügt er ihn wieder zu MD hinzu, indem es halt MD-ADM aufruft, dass es den Pfad wieder mit dazufügt. Der MD wird dann, hängt dann das Gerät wieder ein, stößt die Resynchronisation an und alles ist gut. Aber wie üblich, der Teufel steckt ja im Detail. So, nämlich, wie ich schon erwähnte, damit das Ganze irgendwie Sinn macht, oder eines der Hauptgründe für diesen Daemon war, dass sowas wie eine Minimal Response Time gegeben sein sollte. Das heißt, jeglicher I.O. sollte innerhalb eines definierten Zeitrahmens eine Rückmeldung geben. Sei es, dass es ging, oder sei es, dass ein Fehler auftritt. Das kann man mit solchen Sachen wie Key of No Path nicht garantieren, das geht einfach nicht. Dafür muss man den Timeout anpassen, den I.O.-Timeout, damit er denn nach der entsprechenden Zeit abgebrochen wird, welches den MD-Monitor macht, und dann geht wieder alles. Diesen Timeout-Wert, das kann man einfach im Schlüssel festsetzen, das ist aber nur für Filesystem I.O. Alle anderen, irgendwelche speziellen I.O., SJ.O. und sowas, wird dadurch nicht beeinflusst. Was teilweise gut ist, teilweise aber auch schlecht. Und dieses andere Feature, was noch da ist, ist, dass wir in der Lage sein wollen, eine Seite komplett abzuschalten. Wenn ein Fehler auftritt auf einer Seite, dann ist es gerade bei RAID 10, wo man mehrere Platten hat, die gebündelt sind, ist es die Frage, ob es tatsächlich noch sinnvoll ist, auf diese Seite zu schreiben, wo man eh schon weiß, eine Platte ist kaputt, das heißt, ich muss sowieso eine Resynchronisation machen. Das heißt, für solche Fälle ist es mitunter sinnvoller, einfach sagen, okay, ich schalte die Seite komplett ab, schreibe nur noch auf die eine. Dann weiß ich, dass ich die bestmögliche Performance rauskriege und kann mich dann später, wenn der Fehler weg ist, darum kümmern, dass ich eine Resynchronisation mache. Das kann MD-Monitor auch tun, dass er dann einfach alle I.O. auf diese Seite abbricht, die Mirror-Seite auf Faulty setzt und dass der MD also quasi alle Platten einer Mirror-Seite auf Faulty setzt, sodass MD dann einfach nur noch auf die aktive Seite schreiben kann. Und natürlich Disk Replacement. Ab und zu sind Platten tatsächlich mal kaputt, dann muss man sie ersetzen. Sei es, dass sonst was ist, oder sei es, dass jetzt bei dem Storage Array tatsächlich so viele Platten ausgefallen sind, dass er das nicht mehr verbergen kann. Das sollte man vielleicht auch behandeln, denn das ist jetzt kein temporäres Fehler mehr, sondern ein permanenter Fehler, und den muss man da auch irgendwie behandeln. So, und dafür habe ich dann im MD-Monitor ein Command-Line-Interface eingebaut, damit man halt diese ganzen Corner-Cases dann hinbekommt. So, das alles wäre noch nicht so schlimm. Das wirkliche Problem war, dass das Ganze auf Set-Series ist. Und Set-Series hat so ein garstiges Ding, das nennt sich Desties. Das sind die Platten von Z-Series. Z-Series sind die Mainframe-Rechner, welche dann daneben noch einen Kasten haben, welche dann die Platten dahinstellt. Und damit das Ganze nicht so einfach ist, sind es natürlich keine SCSI-Platten, sondern irgendwas anderes, was sie schon seit Jahr und Tag so machen. Und das ist unmöglich, das zu ändern. Unsere ganze Software erwartet dieses. Okay. So. Diese Teile sind eigentlich, ja, also man merkt ihnen ihr Alter an. So zu sagen. Die gibt es seit ungefähr, lass mich lügen, 30 Jahren, und seit 30 Jahren hat sich das Interface nicht geändert. Und so sieht es auch aus. So, das hat natürlich kein Command Queuing, das kann genau ein Kommando zur Zeit abschicken. Das ist zwar ziemlich schnell, aber ein Kommando pro Zeit für die Zeit. Und Es wird immer ein Kommando zurückgegeben zum I.O. Was natürlich so ein bisschen problematisch ist, denn wenn ich immer ein Kommando haben will, wenn ich immer einen Status für den I.O. haben will, muss ich erstmal warten, bis dieser I.O. fertig ist. Wenn das Storage Array gerade nicht antwortet, muss ich halt länger warten. Ja, und das machen sie auch. Denn warte ich halt, bis das Storage Array antwortet. Das heißt, das I.O. kann mitunter eher länger dauern. Auch nicht das, was wir wollen. Schade eigentlich. Ja, und weil sie natürlich dann festgestellt haben, dass so mit einem Kommando zur Zeit man nicht so wirklich weit kommt in der heutigen Zeit, haben sie gesagt, na gut, dann können wir ja intern ein Multi-Queue einbauen, sodass jede dieser einzelnen Queue immer nur noch ein Kommando zur Zeit, aber wir haben einfach mehrere Queues. Das geht dann schneller. Aber weil wir kompatibel bleiben müssen, zeigen wir euch das nicht. Das machen wir dann so intern. Okay. Ja, ja, das ist, du siehst nichts davon. Das geht einfach so. Oh, super, tolle Idee. Ja, ja, gut. So. Nur so zum Amüsement habe ich das mal hier aufgemalt, wie das Ding intern aussieht. Vom Blocklayer kommen die Requests, das sind diese Blöcke da, kommen in den Destiny-Treiber. Der hat nicht nur ein, sondern zwei Queues, damit das Ganze ein bisschen anspruchsvoller ist. Eine Block-Queue, wo die ausstehenden Requests drin gespeichert werden. Und dann eine Device-Queue, wo die aktiven Requests mit drin sind. Das heißt, von der Block-Queue gehen die Requests in die Device-Queue, werden dann zum Treiber geschickt, kommen wieder zurück in die Block-Queue und nach oben. Ja, ich weiß, das ist ein ganz tolles Design. Und vor allen Dingen, jede dieser Queues ist natürlich gelockt und die Requests sind auch nochmal gelockt. Und also Christine. Nee. So. Wie ich schon erwähnte, diese Teile verhalten sich etwas komisch. Und wenn man da drauf jetzt so ein MD-Mirror machen will, was so Antwortzeitgarantien haben will, dann ist das ein wenig blöd. Denn, wie ich schon erwähnte, diese Teile warten halt immer, bis sie eine I.O.-Antwort bekommen. Nun gibt es da einige Zustände, die es untersagen, dass man eine I.O.-Antwort bekommt. Es gibt sowas wie eine Reservation, die man darauf machen kann. Die heißt einfach, okay, ich greife jetzt darauf zu, niemand anders darf. In dem Fall wird dann ein Zugriff von irgendjemand anderem einfach angehalten, bis die Reservation wieder weg ist. Ah, super. Das heißt, wenn da jetzt eine Datenbank draufläuft, die exklusiven Zugriff für die nächsten 3 Tage braucht, dann warte ich halt 3 Tage. Okay. Dann gibt es so ein Quiesc, was dasselbe wirkt. Wird einfach I.O. angehalten, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich kann es einfach abhängen. Ich kann einfach sagen, ja, nee, dieses Device existiert jetzt nicht mehr. Ja, dann kriege ich auch keine Antwort mehr. Schade eigentlich. Ja, und dann wird halt gewartet. Hier sind nochmal die einzelnen Zustände nochmal ein bisschen nochmal aufgelistet, was die genau bewirken. Bei Quiesc wird einfach ein Flag gesetzt im Treiber selbst, das geht gar nicht in die Hardware, dass jetzt kein I.O. mehr geschickt werden soll. Und dann wartet man halt, bis dieser Flag wieder weg ist, bis man den I.O. wieder schicken kann. Wenn ich das Ding abhänge, dann habe ich einfach nichts mehr, wo ich es hinschicken kann. Das heißt, ich warte auch, bis ich wieder was habe, wo ich was hinschicken kann. Ja, und wenn ich das reserviere, dann habe ich zwar was, wo ich was hinschicken kann, aber das antwortet nicht. Brillante Idee. Also wer darauf gekommen ist, ich habe sie mal gefragt, die Leute bei IBM, so sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch Nein, das ist richtig so, das machen wir seit 20 Jahren so. Das steht in allen Dokumentationen, das können wir unmöglich ändern. Na, eine ganz tolle Idee. Ja gut, also dann habe ich gedacht, na gut, okay, dann muss man das gegen tun. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir da jetzt halt was gescheit und habe eine Timer-Funktion geschrieben für einzelne IOs. Das heißt, so wie die IOs in den Destiny-Treiber kommen, wird ein Timer gesetzt und wenn der abläuft, springt die Timer-Funktion an und holt das Ding daraus. Das heißt natürlich, man muss da im Destiny-Treiber irgendwie rumwerkeln, was leichte Diskussion mit IBM bedurfte, dass wir überhaupt da drin rumwerkeln dürfen, denn das ist ihr Treiber, um Gottes Willen, das ist Software von IBM. Da kann nicht irgendwie jemand dran rumvorwerken, der nicht bei IBM arbeitet. Das Witzige ist, es dreht sich nicht so sehr darum, dass sie ihm nicht trauen, sondern das Problem ist hier Copyright, weil ja denn jemand anders ein Copyright auf einen Treiber von IBM haben könnte. Und das kann ja nicht sein. IBM braucht das Copyright auf ihren Treiber. Das ist der einzige Grund, warum man da keine Modifikation machen darf. Naja gut, also nach längeren Diskussionen war es denn tatsächlich mir erlaubt, da was zu schreiben und das tat ich dann auch. Und so seitdem gibt es eine Block-Timeout-Funktion, die ich vor ungefähr ein paar Monaten upstream geschickt habe. Warte jetzt darauf, dass der Upstream-Maintainer das mal irgendwie mit einbezieht. Er hat gesagt, ja, macht er, aber hier nun hat er noch nicht. Aber wie das immer so ist, wir haben hier unsere eigene Distribution und zahlende Kunden und seitdem haben wir das auch bei uns mit drin. Das Ganze ist denn, hätte jetzt reagieren sollen, was er nicht tut. Mag nicht mehr. Eigentlich hätte er jetzt hier auf die nächste Seite gehen sollen jetzt. So, also, das ist jetzt einfach, wie gesagt, eine Timeout-Funktion, die auf jeden einzelnen Request gesetzt wird. Und wenn der Timer abläuft, wird der Request gelöscht, aus den diversen Queues gelöscht und abgebrochen. Unabhängig davon, in welchem Zustand er jetzt gerade ist und unabhängig davon, welche von diesen komischen Flags gesetzt ist oder nicht. Das ist einfach egal. Okay, da war ich ganz stolz. Oh, ich habe eine Timeout-Funktion geschrieben und sie geht. Ach, ist das nicht super? Ja, klasse, jetzt endlich. Ja, doch nicht so ganz. Staggered Timeouts. Dann nämlich auf einmal habe ich das Ding getestet. Ja, die IOs werden abgebrochen. Es ist alles total klasse. Bloß ich brauche das Doppelte der Zeit. Hä? Was geht da ab? Naja, wenn man sich so überlegt, okay, wir setzen ein IO auf jeden einzelnen Request. Und zwar dann, wenn er in den Treiber kommt. Dann fängt der Timer an zu zählen. Das heißt, jeder Request hat sein eigenes Timeout, welche natürlich in der Natur der Sache, der nachfolgende hat einen längeren Timeout als der vorherige und so weiter und so fort, weil die ja später in die Queue kamen. Wenn jetzt die erste abgebrochen wird, ist es total klasse. MD merkt, ja, okay, der Pfad ist kaputt. Ich darf auf diesem Pfad keine Requests mehr schicken. Ja, da sind aber noch welche drin. Da muss er jetzt erstmal warten, bis die auch in den Timeout reinlaufen. Das heißt, je nachdem, wie viele Requests ich da jetzt reingeschoben habe, desto länger warte ich halt. Und denn oberst Timeout ist halt zweimal das gesetzte Timeout. Schade. Wäre ihr Preis gewesen. Das war jetzt immer noch nicht so ganz so das, was ich eigentlich wollte. Denn sie sollten ja eigentlich nach dieser Zeit tatsächlich ablaufen und nicht vorher, diese Schweine. Na gut, also dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, machen wir einen IO-Controller. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Das Ding hat ja eh schon seine eigenen IO-Controls, also wird einer mehr bestimmt nicht wehtun. Habe also einen eigenen IO-Control gemacht, welcher dann einen Flag setzt. Wenn dieser Flag gesetzt ist und du in den Timer läufst, brich einfach alle IOs in der Queue ab. So die Aussage. Und auch das bedürft natürlich etwaige Diskussionen, aber dann haben sie auch eingesehen, das ist jetzt so, es ist ja eigentlich, dass Timeout kein Request ist, welcher in Timeout läuft, sondern es ist ja eigentlich das Gerät, was einfach nicht mehr in der Lage ist. Das heißt, es ist völlig egal, alle Requests, die ich da hinschicke, werden in dasselbe Verhalten laufen. Das heißt, in dem Fall ist tatsächlich der IO Control tatsächlich berechtigt und auch dieser Flag berechtigt. So, und mit diesem IO Control kann man denn tatsächlich jetzt alle IOs auf dem Desti abbrechen, sodass man denn mit diesem IO-Control relativ geschickt in der Lage ist, einfach eine komplette Seite abzuschalten. Alle IOs werden abgebrochen. MD schaltet um auf die andere Seite und alles wird gut. So. Und damit das nicht so einfach wird, wir haben hier jetzt gesagt, ja okay, MD findet den heraus, wenn der Pfad wieder da ist und aktiviert ihn dann wieder. Ja, findet dann heraus, wenn der Pfad wieder da ist. Wie mache ich denn das doch gleich? Bei Multipath ist es relativ einfach. Multipath hat einen Path-Checker. Aber Multipath haben wir hier nicht. Da können wir keinen Path-Checker, können wir Multipath nicht verwenden. Also brauchen wir einen eigenen Path-Checker, damit wir überhaupt herausfinden können, dass der Pfad wieder da ist. Also musste man quasi in diesen MD-Monitor auch noch diesen komischen Path-Checker einbauen, damit das überhaupt geht. Naja gut, wir haben ja sonst nichts zu tun, also nahm ich den Code vom Multipath und tat in den MD-Monitor mit rein, damit er den Path-Checker ansprechen. Damit er überhaupt einen Path-Checker hat und überhaupt herausfinden konnte, dass die Pfade wieder da sind. Okay, so weit, so gut. Dann haben wir jetzt also einen Path-Checker, das heißt, wir können die Pfade testen und wissen, wann er wieder da ist und können ihn wieder aktivieren. Ja, aber wir hatten doch gerade einen Flag eingeführt, um alle IOs abzubrechen auf diesem Pfad. Das ist jetzt auch wieder nicht so gut. Das heißt, wir können jetzt eine IO checken, um festzustellen, ob das Gerät wieder da ist, aber diese IO wird gleich wieder abgebrochen, weil wir diesen blöden Flag gesetzt haben. Ja, schon wieder nicht so ganz. Naja, gut, okay, also müssen wir jetzt den Flag, den wir gesagt haben, was jetzt alle iOS abbrechen wird, müssen wir jetzt modifizieren, dass jetzt fast alle iOS abbricht. Ja, okay. Ja, das wird jetzt schwierig. Also, dann, ja, was machen wir denn da jetzt? Dann fiel mir glücklicherweise ein, ja, es gibt ja diesen komischen Flag, der eh schon im Block-Layer vorhanden ist, den nennt sich dann dieser gefürchtete Fail-Fast-Flag, welchen man, welcher Multipath verwendet, um halt, um den Treiber zu instruieren, dieser I.O. soll schnell wie möglich abgebrochen werden, mach keine Error Recovery, ich will einfach sofort wissen, wenn das kaputt geht. Ich mache die Error Recovery für dich, alles wird gut. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann können wir das About-I.O. dahingehend modifizieren, dass es nur die I.O.s abbricht, die diesen Flag gesetzt haben. Denn von denen weiß ich, dass sie schnell abgebrochen werden sollen. Also stürzt er auch nicht. Und alle anderen lasse ich einfach durch. Denn dann habe ich, einen sehr guten Filter, um meine Path-Check-IOs loslassen zu lassen. Die schicke ich nämlich dann einfach ohne diesen Flag los, weiß, dass sie nicht von dem Abort-IO-Flag modifiziert werden, sondern notfalls hängen sie halt. Aber ja, nun, dann hängen sie halt. Das ist dann halt so. Und mit diesem Trick ist man halt in der Lage, tatsächlich einen Path-Checker zu machen, welcher auch immer durchgeht, welcher immer da ist. Und welcher dann herausfinden kann, dass die Pfade wieder okay sind und dementsprechend das Ganze wieder aktivieren kann. Denn der Pfadchecker selber, der kann natürlich, wie wir ja vorhin gesehen haben, wenn er I.O. schickt, kann auch dieser I.O. einfach hängen. Aber ja gut, das ist der Pfadchecker, ist es eh egal. Den lasse ich einfach im eigenen Thread laufen, den hängt er halt. Ich kann den Thread anschauen, okay, wie sieht es gerade aus bei dir, wenn der Thread sagt, ja, ich hänge gerade, dann hängt halt der Thread, okay, ist aber dann auch noch so. Das stört dann auch nicht weiter. Das kann dann der Monitor einfach intern abfragen. Und alles wird gut. Und in dem Fall stellt sich heraus, in der Tat, alles wurde gut. Denn auf einmal ging's. Und so hatten wir denn jetzt eine Lösung für Host-Based Mirroring mit MD und einem Monitorprogramm, welche in der Lage ist, tatsächlich auch temporäre Fehler, die auf dem SAN auftreten können, abzufangen und wieder zu beheben. Und das Ganze läuft tatsächlich ziemlich gut. Und was noch viel besser ist, wollten auch Leute haben. Das haben tatsächlich Leute gekauft. Oder vielmehr, wie wir hier sehen, die eine oder andere große Bank in Japan setzt das Ganze ein. Und naja, bis auf Minusfehler natürlich, aber sonst mit relativ großem Erfolg. Und man kann sogar den Source dafür kriegen, so man denn will. Ja, und das wäre auch schon das Ende meines Vortrages. Haben Sie noch Fragen? Ja. Geht es auch mit File-Channel
oder iSCSI? Wir haben jetzt die ganze Zeit nur von DASD gesprochen. Ja. Geht das Ganze auch über Fiber-Channel oder iSCSI?
Ja. Also vom Prinzip, Radio Erevan antwortet, vom Prinzip schon. Ich habe das Ganze mal auch für SCSI-Devices geschrieben oder beziehungsweise umgeschrieben für SCSI-Devices, denn da ist es ja relativ einfach. So wie man auf Multipath läuft, ist das Ganze relativ trivial, weil man einfach einen Großteil der Funktionalität einfach nicht braucht, denn Path-Check und sowas sind schon im Multipath, dann macht der Multipath für uns. Das habe ich jetzt tatsächlich mal im Proof of Concept gemacht dafür, das geht eigentlich relativ problemlos. Bei relativ. Auch hier wieder mal Teufel steckt im Detail, denn auch hier muss man sicherstellen, dass die IOs auch tatsächlich innerhalb eines gewissen Zeitraums abgebrochen werden. Und das stellt sich heraus, ist denn doch nicht unbedingt immer der Fall. Denn wir haben jetzt festgestellt in einem anderen Kontext, dass zwar jeder Treiber einen Hook hat, um Kommandos abzubrechen, also quasi ein Firmware-Callout, um jetzt ausstehende Kommandos abzubrechen, aber die meisten Treiber denken, dieser Call kann nicht schief gehen. Das heißt, sie schauen einfach den Rückgabewert an. Das geht schon. Es ist natürlich dann immer ein bisschen blöd, ist für die Fälle, wo es nicht geht. Und so. Ja, und das ist ein bisschen schwierig. Und da sind wir noch am Diskutieren, wie man das jetzt am gescheitesten in den Griff kriegt. Aber vom Prinzip geht es auch. Ja.
So, weitere Fragen ansonsten? Wir haben noch viel Zeit.
Eben, genau. Ich war eher schneller. Hat mich jetzt auch überrascht. Aber na gut, so ist es halt.
Schön. Etwas unspezifisch auf den Vortrag bezogen, aber du sagtest ja vorhin, bei der synchronen Synchronisierung haben wir etwa 10% Performanceverlust bei EMC. Ließe sich das nicht seitens des Herstellers auch über Multicast realisieren, sodass man Netzwerkbandbreite spart?
Du kannst es sicher über Multicast machen, wenn du über Ethernet angebunden bist. Über Fibertron hast du weniger Problem.
Ja, eben.
Gut. Nein. Das Multicast hat ein ganz anderes Problem. Das ist eigentlich bloß gescheit auf IPv4 funktioniert und auch da nicht so wirklich toll. Ich habe mal einen Vortrag von irgendeinem Russen gehört, weil er tatsächlich das mal versucht hat, so das Ganze, quasi ein Cluster-Storage-Netzwerk auf Multicast-Gruppen aufzusetzen. Aber das ist dann, effektiv hat sich herausgestellt, dass es nicht so die clevere Idee ist, weil das Multicast selber einfach nicht so gescheit funktioniert. Und spätestens mit IPv6 hast du eh verloren, weil es da kein Multicast gibt.
Danke.
Wunderbar. Noch weitere Fragen? Nein? Ja. Nicht? Von mir noch eine? Ja. Kleine? Etwas mehr auf den Mainframe da bezogen. Ja. Aber wann hat man schon mal die Gelegenheit? Das Einbauen in den Dusty-Treiber, ist das ein Treiber im Kernel oder ist das?
Achso, okay. Das ist ein fieser Kernel-Patch, weswegen ich da auch längere Diskussionen drüber hatte, weil das ja um Gottes Willen. Machst den Treiber kaputt, alles wird, die Welt wird untergehen. Ja, du nicht, du darfst nicht reden.
Dann, okay, das war dann aber nativ auf Z oder?
Was auf heißt nativ auf Z? Also nein, es ist Common Code, also es ist natürlich Kernel Code. Das ist quasi für den normalen, für was ich Tages irgendwie jetzt Linux 3.9. Geht in den Standard Kernel rein, natürlich. Aber da es halt für den Desti-Treiber ist, welcher in der Natur der Sache nur auf Mainframe eingesetzt wird oder für Mainframe kompiliert wird, ist das halt so, ja, Definitionssache. Ist das jetzt Mainframe-spezifisch oder nicht?
Ging eher in die Richtung, ist das dann. Läuft das LESS dann direkt auf dem Mainframe nativen Hardware oder stecken dann noch die Abstraktionsschichten von IBM unten drunter?
Du hast noch nicht mit Mainframe gearbeitet.
Nicht sehr viel.
Ja, eben genau. Wer weiß. Mainframe ist vom konzeptuell virtualisiert. Es gibt also seit quasi alle Mainframe, die jetzt in Service sind, können nicht mehr nativ laufen. Punkt. Du hast immer einen Hypervisor unten drunter. Das heißt, alles, was du jemals sehen wirst, ist virtualisiert. Punkt. Und damit ist das Ganze auch ja relativ müßig zu diskutieren, ja, ist das jetzt von IBM mir reingespiegelt oder nicht? Wer weiß. Denn auch IBM ist sich nicht zu schade, wenn irgendwas nicht gescheit tut in Hardware, dann machen wir es halt in Software. Dann wird da halt ein Firmware-Update mit reingespielt, welche denn nichts anderes macht, als das Ganze, was nicht mehr geht, in Software zu emulieren. You never know. Also, aber typischerweise ist es emuliert. Also das ist die Desti-Treiber. Das heißt, ne, Moment, die Desti weiß nicht. Also, wenn du unter ZVM läufst, ist es emuliert. Wenn du nicht unter ZVM läufst, ist es nicht emuliert. As a rule.
Jemand noch Fragen hätte,
dann hätte er jetzt die Chance. Eben genau, sonst bin ich auch so ab 2 am OpenSUSE-Stand, da könnt ihr mich dann auch noch erwischen, so ihr denn wollt.
Genau.
Also, dann vielen Dank.